ARD.
Zwischen Hamburg und Haiti als Podcast für Sie jederzeit in der ARD Audiothek.
NDR Info. Zwischen Hamburg und Haiti.
Lloret de Mar, das ist ein Ort an der spanischen Costa Brava, der berühmt-berüchtigt ist. Immer zum Schulabschluss fallen Gruppen von Abiturientinnen und Abiturienten in Lloret ein und feiern hemmungslos, was nicht immer gut ist für Unbeteiligte. Wir sind heute an der Costa Brava, inzwischen Hamburg und Haiti mit Udo Schmidt, aber nicht in Lloret de Mar, natürlich nicht, wir wandern. Das nämlich bietet dieser wunderschöne Küstenabschnitt in Katalonien auch. Es ist übersetzt die wilde Küste und dort sind wir jetzt unterwegs. Unterwegs mit Tom Noga, der gerne wandert auf dem Camí de Ronda. Darüber sprechen wir gleich. Hallo Tom.
Hallo Udo.
Tom, hast du eine besondere Beziehung zur Costa Brava?
Habe ich in zweifacher Hinsicht. Zum einen habe ich Verwandte dort in Barcelona und zum anderen mache ich seit Jahrzehnten Urlaub in Katalonien. Nicht jedes Jahr, aber immer mal wieder.
Seit Jahrzehnten, nicht schlecht. Habe eben Lloret de Mar erwähnt. Man denkt ja bei der Costa Brava schnell so an Bettenburgen, Trinkspiele, ein Klischee oder schon auch die Realität?
Sowohl als auch. Lloret ist Besäufnis, klar. Und in Orten wie Platja d'Aro etwa hast du Hotels mit 10 oder mehr Stockwerken direkt an der Promenade und ein paar Reihen dahinter. Aber das ist eben nur ein Teil der Costa Brava, der kleinere. Die Küste ist zerklüftet, felsig, Meer umtost. Daher die Bezeichnung Costa Brava, mit vielen kleinen und noch viel mehr winzigen Buchten, manche nur über Küstenwege erreichbar. Selbst um Lloret de Mar findest du kleine einsame Buchten, Calas auf Katalanisch. Aber klar, die Costa Brava ist eine Urlaubsregion und im Sommer recht voll. Nur sind es eher Individualreisende, die dort Wohnungen und Häuser anmieten, außerhalb der Zentren natürlich. Und Leute aus Barcelona, die dort ihre Wochenenden verbringen.
So, jetzt haben wir mal die Costa Brava schon ein bisschen ein- und aufgeteilt und wir suchen uns jetzt die, ich nenne es mal die ruhige Costa Brava aus, den Camí de Ronda, den Rundweg. Was genau zeichnet diesen Wanderweg aus?
Er führt immer an der Küste entlang und das ist schon mal spektakulär. Von Port Beau an der französischen Grenze bis nach Blanes, einem größeren Urlaubsort südlich von Lloret de Mar. Mit dem Auto sind das 110 Kilometer. Der Camí de Ronda ist mehr als doppelt so lang. Wilde Küste halt. Rein in eine Bucht, wieder raus, über ein Kap herum, in die nächste Bucht. Das summiert sich. Und genau das zeichnet ihn aus, dieses Naturspektakel. Plus Geschichte und jede Menge Kultur.
Wilde Küste plus Geschichte. Tom, du kennst den Camí de Ronda, klar. Wir hören ja gleich davon. Hast du die ganze Strecke geschafft?
Nee, ich kenne ihn tatsächlich, weil ich dort immer mal gejoggt oder Mountainbike gefahren bin, aber nur in Teilen. Ich wollte ihn immer mal ganz machen, aber wie das so ist mit manchen Dingen im Leben, das Naheliegende macht man dann eben doch nicht. Und auch diesmal waren es nur 3 Tage.
Naja, man muss ja auch noch Ziele haben, ist schon okay, nicht? Dann jetzt mit Tom Noga nach San Feliu de Guíxols.
San Feliu de Guíxols hat sich verändert, seit ich das letzte Mal hier war. Die Ramblas, die Promenade zum Meer mit dem breiten Bürgersteig in der Mitte und je einer Fahrspur links und rechts, die waren schon damals verkehrsberuhigt. Nun sind es auch die engen Seitenstraßen, durch die sich früher der Verkehr gezwängt hat. In den Pinien- und Kiefernwäldern, die sich vom Zentrum ins Küstengebirge ziehen, stehen heute Ferienhäuser. Gebaut von den Reichen aus Barcelona, wie man hier sagt. Zur Eigennutzung oder zum Vermieten. In San Feliu beginnt meine Tour auf dem Camí de Ronda. Genauer am Hafen der kleinen Stadt, eine gute Autostunde nördlich von Barcelona. Morgens kurz vor 7 Uhr.
Die nächsten 3 Tage wirst du einen Teil des Camí de Ronda gehen. Hier von San Feliu de Guíxols bis nach Begur. Das ist vielleicht der schönste Teil, auf jeden Fall aber der interessanteste. Insgesamt 43 Kilometer, immer entlang der Küste. Er kreuzt viele Strände und kleine Buchten.
Daniel Pussetti, Dani, wie ihn alle nennen, ist mein Guide für die nächsten 3 Tage. Studierter Historiker und Archäologe. Geboren und aufgewachsen an der Costa Brava. Niemand kennt den Camí de Ronda besser als er.
Diese Wege haben meine Eltern genutzt, meine Großeltern, meine Urgroßeltern, alle meine Vorfahren.
Vom Hafen geht es einen Hügel hinauf. Ein Blick zurück auf San Felio mit seinen weißen Häusern, auf den Hafen, in dem Yachten vor Anker liegen, auf den Strand, der im Licht der Morgensonne zu glühen scheint. Der Camino de Ronda schlängelt sich um eine Landspitze und dann entlang einer Felswand. Unten das Meer, oben Ferienhäuser. Ein typisches Bild für die Costa Brava. Immer wieder führen steinerne Treppen hinab. In Buchten, manche nur handtuchgroß.
Stell dir die Costa Brava vor 400 Jahren vor. Keine Touristen, nur kleine Fischerdörfer, manche mit 15, andere mit 150 Bewohnern. Um zu fischen oder Meeresfrüchte zu suchen, haben die Bewohner Wege angelegt, vom jeweiligen Dorf zu den Buchten in der Nähe. Damals gab es noch keine Verbindungen der Dörfer untereinander, sondern immer nur von einem Dorf zu einem Strand oder zu einer Bucht.
Schwer vorstellbar, denn auch die nächste Bucht, die Badia de St. Paul, ist alles andere als unberührt. Am Ortseingang eine Art, nun ja, Schloss. Weiß mit 8 gleich hohen Türmen an den Seiten und einem höheren in der Mitte. Alle spitz zulaufend, die Dächer mit blauem Mosaik gefliest. Ein reicher Unternehmer aus Barcelona hatte sich Ende des 19. Jahrhunderts bauen lassen. Im damals angesagten katalanischen Jugendstil. Voller Zitate aus älteren Bauepochen, ohne Angst vor Kitsch. Die Türme an den Seiten stehen für seine 8 Kinder, der mittlere für ihn selbst. Heute ist das Gebäude baufällig und steht zum Verkauf. Für 5,7 Millionen Euro. St. Paul ist klein, ein paar Häuschen in einem Pinienwäldchen und ein Campingplatz in einer Dünenlandschaft. Am nördlichen Ende der Bucht geht St. Paul in Sagarrò über. Dort steht das Hostal de la Gavina. Die Bezeichnung Hostal täuscht. In Wirklichkeit handelt es sich um ein Hotel mit 5 Sternen. Hier hat der Tourismus an der Costa Brava begonnen.
Vor dem Spanischen Bürgerkrieg war Sagarrò ein glamouröser Ort. In den 1920ern bis 1933 traf sich hier die kulturelle und wirtschaftliche Elite. Nicht nur aus Spanien, sondern auch aus den USA und der ganzen Welt.
Sagarrò ist eine Gartenstadt. Als solche angelegt auf einer Landzunge, die weit ins Meer hineinragt, der Punta del Pau. Eine Ansammlung von schicken Villen, umgeben von üppigem Grün. Mit der kultigen Senia Blanca als Mittelpunkt. Das Haus hat sich ein Industrieller aus Girona bauen lassen. Es ist bewusst einfach gehalten, aber der Garten mit einem riesigen ovalen Pool und einer Loggia, einem Laubengang mit Rundbögen direkt über dem Meer, ist eine Schau.
Mit dem Spanischen Bürgerkrieg waren die goldenen Jahre der Costa Brava vorbei. In Spanien kam es zu einem Rechtsruck und einer Diktatur, wie in vielen anderen europäischen Ländern auch. Und in einer Diktatur geht viel verloren. Demokratisches Bewusstsein, Wissen, Glamour, Liberalität. Spanien war vom Rest Europas abgeschnitten, wirtschaftlich und vom Ideentransfer.
Auf der Punta del Pau ist der Camino de Ronda breit ausgebaut. Mehr Flaniermeile als Wanderweg. Treppen führen hinauf in die Gartenstadt. Zur anderen Seite fällt die Punta del Pau steil zum Mittelmeer ab. Schautafeln entlang des Weges erzählen die weitere Geschichte Sagarrós. Wie die Gartenstadt von den Reichen und Schönen entdeckt wurde als Alternative zu Saint-Tropez, ohne jemals wieder die kulturelle Bedeutung zu erlangen wie in den 1920ern.
Die Costa Brava war Hotspot, Tom, Treffpunkt des Jetsets. Früher, spürt man noch was davon?
Nee, das ist vorbei. Wobei in Sagarrò schon auffällt, dass dort eine andere Klientel Urlaub macht. Besser gekleidet, die Autos größer. Aber es ist ein dezenter Reichtum, der sich ansonsten in Villen mit Pools verbirgt oder in 5-Sterne-Hotels. In Zeiten der sozialen Medien lebt man Reichtum und Exzesse wohl nicht mehr öffentlich aus, weil das sofort skandalisiert werden kann.
Also dezenter Reichtum, der, wie soll ich das sagen, beim Wandern nicht stört, kein Kontakt zum Reichtum?
Nee, überhaupt nicht. Das, diese ganze Geschichte der Jet Set, das ist ein bisschen wie der Besuch in einem Museum. Also alles atmet den Geist der Vergangenheit, einer Vergangenheit, von der man nicht weiß, ob sie tatsächlich so war. Nimm die Schautafeln, darauf Bilder von Partys mit Frank Sinatra, Peter Sellers, Truman Capote. Aber die waren ja nicht zum Feiern dort. Truman Capote hat sich an die Costa Brava zurückgezogen, um den Tatsachenroman Kaltblütig zu schreiben. Das Buch, das ihn berühmt gemacht hat. Peter Sellers hat dort gedreht und Frank Sinatra ist der Liebe zu Ava Gardner nachgereist, die ebenfalls an der Costa Brava gedreht hat.
Danke, schöner kurzer Jet-Set-Geschichtsunterricht, ganz wunderbar. Wir bleiben ein bisschen in der Vergangenheit, aber nur wenige Jahre zurück. Der Camí de Ronda liegt in Katalonien. Wir erinnern uns an die Unabhängigkeitsbestrebung, 2017 war das, an das Referendum, ganz genau im Oktober 2017. Lauert dieser Konflikt noch unter der Oberfläche?
Ja, aber kaum wahrnehmbar. Du siehst ab und an katalanische Fahnen und ein Graffiti, mehr nicht. Aber die Costa Brava ist auch keine Hochburg des katalanischen Nationalismus, anders als Girona im Hinterland. Dazu sind die Orte hier zu divers, mit vielen Saisonarbeitern aus anderen Teilen Spaniens und vielen Ausländern, die hier dauerhaft oder zeitweise leben. Man merkt aber schon, dass Katalanisch als Sprache das Spanische in weiten Teilen ersetzt hat. Die Schautafeln in Sagaró zum Beispiel sind alle auf Katalan. Und darunter viel kleiner in Fremdsprachen, Englisch, Französisch, Spanisch.
Ja, müssen wir noch einmal ganz kurz darauf zurückkommen. Wie weit ist denn das Katalanische vom Spanischen entfernt? Wenn ich Spanisch kann und dort reise, komme ich dann klar auch mit dem Katalanischen?
Du kannst es lesen, du verstehst es nicht unbedingt, weil die Aussprache schon sehr anders ist. Gutturaler, abgehackter. Es ist eine eigenständige Sprache, dem Spanischen sehr ähnlich, aber auch dem Französischen ein bisschen. Also irgendwas so ein bisschen dazwischen.
Dann jetzt mit Tom Noga zurück zum Camí de Ronda oder auf Spanisch Camino de la Ronda.
Ende des 19. Jahrhunderts hat der spanische Staat eine Spezialpolizei gegründet, den Cuerpo de Carabineros. Die Carabineros sollten Schmuggel und Schwarzhandel bekämpfen, damals vor allem von Tabak, Alkohol, Medikamenten und Gemälden. Spaniens Grenzen sind größtenteils maritim und die Carabineros sollten sie patrouillieren. Das taten sie auf Wegen, die bereits existierten, hier an der Costa Brava, jene, die von Fischern angelegt worden waren. Wenn sie rausgingen, sagten sie, ich drehe eine Runde. Voy hacia la ronda. Daher die Bezeichnung Camí de Ronda.
Wir sitzen in einer Bar in Platja d'Aro. Draußen regnet es in Strömen. Regen ist selten im Sommer an der Costa Brava, aber wenn er fällt, dann meist sintflutartig. Wir blicken auf den Strand. Er ist 2 Kilometer lang und nebelverhangen. Um die Bar herum Hochhäuser. Platja d'Aro, das ist Massentourismus. Wie vielerorts an der spanischen Mittelmeerküste. Der Camí de Ronda führt hier über die verkehrsberuhigte Promenade. Irgendwo hinter den Hochhäusern verbirgt sich ein mittelalterlicher Stadtkern, erbaut um eine Burg, im für die Region typischen romanischen Stil. Massiv mit dicken Mauern aus Natursteinen und mit winzigen Fenstern. Der Massentourismus, für den Platja d'Aro steht, ist ein Produkt des Kalten Krieges, sagt Dani. Der Frontstellung des demokratischen Westens, angeführt durch die USA und des kommunistischen Ostens, mit der Sowjetunion als Führungsmacht.
Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb Spanien eine Diktatur und wurde von den Ländern des Westens mit einem Wirtschaftsboykott belegt. Während sich die anderen Länder Westeuropas vom Krieg erholten und weiterentwickelten, blieb Spanien ein Agrarland. Das änderte sich mit Beginn des Kalten Kriegs im Jahr 1956. Wegen seiner geografischen Lage war Spanien wichtig für den Westen. Devisen kamen ins Land und Touristen. Plötzlich ist es vorbei mit der traditionellen Lebensweise. Die Leute an der Küste vermieten in den Sommermonaten Zimmer in ihren Häusern und verdienen damit mehr als in einem ganzen Jahr als Fischer.
Wir gehen weiter, trotz des Regens. Dani ist 48 Jahre alt. Er hat den Tourismus an der Costa Brava wachsen sehen. Und sein Vater, wie aus ursprünglichen Fischerdörfern, Hochhaussiedlungen wurden. Auch die nächste Bucht ist gesäumt von Apartmentblöcken. aber sie stehen nicht so dicht wie in Platschadaro. Und sie sind auch nicht so hoch. Eine Art sanfter Massentourismus. Am Ende der Bucht Palamos, einer der wenigen Orte an der Costa Brava, der noch von der Fischerei geprägt ist. Es gibt eine Kooperative, zu der sich ein paar hundert Fischer zusammengeschlossen haben. Und einen Markt, die Loggia del Pesce, auf dem unter der Woche jeden Nachmittag ab 16:30 fangfrischer Fisch verkauft wird. Hinter der Kirche in Palamos führt der Camino de Ronda einen Hügel hinauf. Blick noch einmal zurück, sagt Dani. Ab jetzt wirst du keine Betonburgen mehr sehen.
Du wirst jetzt die wahre Costa Brava erleben. Wie in einer Zeitreise 200 Jahre zurück. Ohne Ballungsgebiete, ohne Siedlungen. Mit Pinienwäldern, verschwiegenen Buchten und jungfräulichen Stränden.
Dani hat nicht zu viel versprochen. Vielleicht ein bisschen, denn jungfräuliche Strände, die gibt es nirgends in Europa. Hinter Palamos ist der Camino de Ronda ein stetes Auf und Ab. Mal führt er auf einer Anhöhe oberhalb des Turquis schimmernden Meeres entlang, dann stößt das Stein hinab in eine Bucht. Mal führt er über kleine Strände, die nahezu menschenleer sind, mal über Felsbrocken, die erklommen werden wollen. Mal durch steinerne Tunnel, mal muss man sich zwischen Felsen hindurchzwängen, mal durch ein Loch in einem Felsen kriechen, das vom Meer über mehrere hundert Jahre ausgewaschen wurde. Oder durch seichtes Wasser waten, umspült von Wellen. Ein Abenteuer. Überirdisch schön. Aus einem Pinienwäldchen führt der Camino de Ronda hinunter in eine enge Schlucht. In Serpentinen. Unten ein steinernes Haus. Eine alte Fischerkarte, sagt Dani. Man kann sie mieten. Alles, was man braucht, muss man hinunterschleppen und die Abfälle wieder hinauf. Entschädigt wird man mit einem Privatstrand. Der ist zwar steinig, aber das stört nur beim Gang ins Wasser. Ich schwimme raus, ein paar hundert Meter weit und drehe mich auf den Rücken. Über mir ein strahlend blauer Himmel. Links und rechts ragen Felswände empor. Und am Strand die Karte. Weit und breit ist kein Mensch zu sehen. So muss es im Paradies sein.
Paradiese an der Costa Brava, ein bisschen abgelegen, Tom, kann man die nur erwandern?
Nein, oberhalb der Küste gibt es verschiedene Wald- und Wirtschaftswege, über die man überall hinkommt. Auch der GR92 verläuft dort, der Mittelmeerwanderweg von Port Bo bis an die Grenze zur Provinz Valencia, also durch ganz Katalonien an der Küste entlang. Teils ist er übrigens mit dem Camino de Ronda identisch. Wo die beiden Wanderwege sich wieder teilen, muss man ein bisschen aufpassen, dass man den richtigen erwischt.
Okay, verlaufen am Camino de Ronda, können wir später auch mal drüber reden. So, wer wandert denn sonst noch so? Wen hast du getroffen?
Kann ich gar nicht so genau sagen an Wanderern. Da waren immer wieder Leute mit Rucksack unterwegs, aber wandern die? Und wenn ja, wie weit? Eine Etappe, mehrere? Oder sind die nur unterwegs in die nächste Bucht? Es verläuft sich halt und es gibt keine Anlaufpunkte, wo man zwangsläufig auf andere Wanderer trifft, wie in den Alpen die Hütten zum Beispiel.
Und man spricht nicht unbedingt miteinander, wenn man aufeinander zuläuft, offenbar. Aber klar, Wandern nee, ist
also,
Wandern.
Ne? Na, man spricht da schon miteinander. Ich habe da jetzt in einem Tunnel festgehangen, als es geregnet hat. Und da sind wir schon ins Gespräch gekommen. Aber ich habe diese Leute nicht als Wanderer identifiziert, sondern eher als Leute, die dann eben so zur nächsten Bucht unterwegs waren.
Verstehe, Spaziergänger, Urlauber, ganz klar. Ja, aber dann trifft man eben den. Das war ja meine Frage eigentlich auch. Wir haben es vorhin schon erwähnt, es sind ja auch rund 240 Kilometer. Was empfiehlst du, alles oder nur ein besonders schönes Teilstück?
Man kann alles machen, dann muss man allerdings rechnen mit 10 bis 12 reinen Wandertagen. Wenn man sich sputet, wenn man genussvoll wandert, vielleicht 18, 19 mit Ruhetagen und Besichtigungen, sind das locker 3 Wochen. Fände ich eine tolle Sache, aber das Tolle am Camino de Ronda ist ja eigentlich, dass man sich die schönsten Teilstücke aussuchen kann. Ich persönlich schätze die Strecke von San Felio nach Tossa de Masia. Da ist die Costa Brava vielleicht am wildesten. Oder das nördliche Ende, vor allem das Cap de Creus, eine Halbinsel, die 10 Kilometer ins Mittelmeer ragt. Da ist es richtig, richtig einsam. Und meine Tour, das ist die interessanteste, weil sie die Geschichte der Costa Brava erzählt und weil sie die ganze Palette bietet. Sehr viel Natur, große touristische Zentren, die nicht jedermanns Sache sein mögen, aber viele Annehmlichkeiten bieten und malerische Dörfer.
Dann jetzt mit Tom Noga auf die besonders schönen Kilometer.
Die Aussicht von der Terrasse des Hotels San Roque ist fantastisch. Auf den Ort, auf weiße Häuser, die sich an einem bewaldeten Hang schmiegen, auf die Bucht. Auf klares blaues Wasser, weiß gesprenkelt von Yachten, die an Bojen verteut sind. Wegen dieser Aussicht, sagt Barbara Al, hat ihr Großvater den San Roque gekauft, den heiligen Felsen in Calella de Palafrugell, damals in den 1950ern.
Er war aus der Gegend. Sein Beruf? Er war Konditor. Es hat ihn nach Barcelona verschlagen. Dort hat er mit ein paar Konditoreien Geld gemacht und wollte zurück. Nicht für immer, aber in den Ferien. Auf diesem Felsen wollte er ein Sommerhaus für seine Familie bauen.
Aus dem Sommerhaus ist ein Hotel geworden. Das erste überhaupt in diesem Teil der Costa Brava.
Anfangs kamen nur Katalanen, reiche Katalanen. Sie konnten es sich leisten, den ganzen Sommer hier zu verbringen. Die Frauen und Kinder fuhren vor mit ihren Chicas, den Kindermädchen. Und die Männer kamen einen Monat später nach. Es waren Fabrikanten. Katalonien war immer sehr industrialisiert.
Bis heute ist das Hotel San Roque in Familienbesitz, wie die meisten Hotels und Pensionen in Calella und den beiden benachbarten Dörfern Llafranch und Tamarillo. Die drei Orte stehen für einen anderen Tourismus, weniger invasiv und damit exklusiver.
Die Orte hier sind nicht exzessiv gewachsen. Die Landschaft hier würde es auch gar nicht erlauben. Das hebt diese Gegend hervor und macht ihren Erfolg aus.
Was Barbara meint, wird im weiteren Verlauf des Camino de Ronda deutlich. Das Küstengebirge steht dem Wachstum der Orte hier im Weg. Und die Strände sind klein und alles andere als seicht. Nichts für unsichere Schwimmer, erst recht nichts für Familien mit Kindern.
Calella hat sich nicht nur seinen Reiz bewahrt, sondern auch seine typisch mediterrane Charakteristik. Es gibt eine Bauordnung, die Vorbild ist für viele andere Dörfer in diesem Teil der Costa Brava. Sie verbietet Häuser mit mehr als 3 Stockwerken. Und sie schreibt eine traditionelle Struktur vor. Im Zentrum eine weiße Kirche, um die sich die Häuschen gruppieren. Alles zum Meer hin ausgerichtet.
Hinter Llafranch geht es in steilen Serpentinen auf eine Klippe. Oben ein Leuchtturm, der Pfad de San Sebastián. Der Blick von dort ist gigantisch. Aufs Hinterland der Costa Brava, das Empordà mit seinen sanften Hügeln und lauschigen Wäldern. Die Küste hinunter bis nach San Feliu, wo meine Tour begonnen hat. Zum Greifen nah und doch 2 Tagesetappen entfernt. Durch ein Eichenwäldchen schlängelt sich der Camino de Ronda weiter, direkt an den Klippen. Unten kleine Buchten, eher Fjorde, die nur vom Meer zugänglich sind. In jeder ankert ein Boot, Privatstrände an der Costa Brava. Und Bilder, die uns auf der weiteren Etappe begleiten. Bilder, an denen ich mich nicht satt sehen kann. Auf einer Klippe in Agua Blava ein Parador. Paradores sind besondere Hotels. Entweder in historischen Gebäuden, in einem Kloster oder einer Burg oder in spektakulärer Landschaft, wie hier. Der Parador thront auf der Klippe. Ein modernistischer Bau, weiß, länglich, dreistöckig, der sich dennoch perfekt in die Landschaft einfügt. Ein Kunstwerk. Noch einmal geht es bergab, in die Bucht von Agua Blava. Ein erfrischendes Bad vor dem letzten Aufstieg hinauf nach Begur. Begur thront auf einem Hügel, überragt von einer mittelalterlichen Burg. Besucher schieben sich durch die engen Gassen, die Restaurants und Bars sind voll. Welch ein Kontrast zur Ruhe und Abgeschiedenheit der letzten beiden Tage. Julia Ferrer kennt das nicht anders.
Als ich 17, 18 war, war es schlimmer. Du konntest keinen Fuß vor den anderen setzen.
Wir sitzen auf der Terrasse einer Bar und essen Pinchos, die baskische Form der Tapas, die sich in ganz Spanien verbreitet hat. Kleine Häppchen wie Tortilla, roher Schinken oder Sardellen mit Paprika werden mit einem Zahnstocher aufgespießt, einem Pincho. Wir holen uns die Pinchos von der Theke. Bezahlt wird später, nach Anzahl der Zahnstocher. Julia ist in Begur aufgewachsen, lebt aber in der Provinzstadt La Bisbal.
Mir ist nichts anderes übrig geblieben. Begur war immer teuer, aber jetzt ist es hier unbezahlbar. Baufällige Häuser kosten 500.000 Euro und mehr. Das ist ein Heidengeld. Hier ist alles teuer.
Auch Begur hat eine Bauordnung, sagt Dani. Ähnlich wie Kaleja. Und seit kurzem ein Programm, das Einheimischen helfen soll, Wohneigentum zu erwerben.
Heute wissen wir, dass der Tourismus auch negative Folgen hat, die wir abmelden müssen. Gleichzeitig wissen wir, wie wichtig der Tourismus für die Costa Brava ist. Und wir müssen bedenken, dass die Costa Brava Leute mit hoher und geringer Kaufkraft anzieht. Wir dürfen weder die einen noch die anderen ausschließen.
Tom, nach der Wanderung ist die sonstige Costa Brava, über die wir eben schon mal ein bisschen geredet haben, ist die zu empfehlen?
Da fragst du den Falschen, Udo. Wenn ich da seit 40 Jahren Urlaub mache, dann ist die Antwort ja klar. Aber auch wenn ich davon mal abstrahiere, Costa Brava ist super. Erstmal ist es Strandurlaub, da hast du die ganze Palette, Schwimmen, Tauchen, Schnorcheln oder mit dem Kajak von Bucht zu Bucht. Man kann sich auf die Spuren des Künstlers Salvador Dalí begeben. Nach Figueres im Hinterland, wo ihm ein Museum gewidmet ist. Nach Cadaqués, eine Perle von Ort an der Küste, wo er gelebt hat. Es gibt schöne mittelalterliche Städte wie Pals. Girona lohnt einen Besuch, tolle Altstadt, exzellente Restaurants. Nicht zu überlaufen wie Barcelona. Und nun ja, wenn man noch nie in Barcelona war, sollte man hin. Im Hochsommer aber am besten ganz früh am Morgen, dann ist es nicht so voll.
Mit Tom Noga haben wir die Costa Brava kennengelernt. Ja, eigentlich den Camí de Ronda, den Wanderweg. Und Tom kennt sich seit Jahrzehnten da aus. Wir haben also den Richtigen gefragt. Das ist gut. Danke, Tom.
Bitte, Udo. Auf bald.
Auf bald, Tom. Und das war zwischen Hamburg und Haiti. Zum Haiti-Team gehören Timo Lindemann, Jürgen Kopp und Udo Schmidt.
Von NDR Info.